Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Unser Talk heute zwischen 19 und 20 Uhr mit einer Frau, die mit Leib und Seele Ärztin ist und mit deren Namen man aber auch noch viel mehr verbindet. Einen schönen guten Abend, Marianne Koch.
Guten Abend.
Wenn ich sage mit Leib und Seele, dann ist das nicht übertrieben, oder?
Ja, also ich denke schon. Leib und Seele ist natürlich ein bisschen stark formuliert, aber ich bin sehr gerne Ärztin und wie Sie wissen, habe ich ja mein Studium in zwei Etappen gemacht und das bedurfte einer gewissen starken Motivation, dass ich diesen zweiten Anlauf nehmen konnte.
Und vor allen Dingen haben Sie ja eine 1A Schauspielkarriere dafür an den Nagel gehängt. Wer macht das schon? Das bedeutet sehr viel. Also wir haben über eine ganze Menge zu reden in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Gerade eben hat sie die Paracelsus-Medaille bekommen, 2019, die höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft. Mein Gast heute hier, die Marianne Koch.
Ja.
Diese Medaille, Frau Koch, bedeutet die Ihnen mehr als all die Preise, die Sie auch schon mal beim Film bekommen haben?
Ja, bedeutet mir mehr, muss ich so sagen, obwohl ich nicht so ganz genau weiß, wieso ich die bekommen habe. Aber in der Laudatio wurde dann eben erwähnt, dass ich auch durch diese Sendung Gesundheitsgespräch, die ich ja jetzt seit 2001 im Bayerischen Rundfunk mache, dass eben meine Haltung in Bezug auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, dass ich da offensichtlich Verdienste habe und dass ich dazu beigetragen habe, natürlich immer mit der ganzen Redaktion, ist ja klar, beigetragen habe, dass die Patienten und Patientinnen informierter sind und dadurch zu mündigen Patienten werden und damit wiederum zu richtigen Partnern ihrer Ärzte.
Also eine ganz tolle Auszeichnung.
Ja, ganz toll. Oh, oh.
Ist das tatsächlich eine Medaille?
Ja, ist eine Medaille.
Und wo liegt die jetzt im Fach?
Die liegt in so einem Fach, ja. Bei anderen Medaillen.
Bei all dem anderen, was Sie schon eingeheimst haben. Ja, Sie haben lange Jahre nach der Schauspielerei eine eigene Praxis gehabt und sind eben jetzt Medizinjournalistin. Dafür ist ja auch so ein bisschen diese Medaille gedacht bei den Kollegen von Bayern 2 als Expertin im Gesundheitsgespräch. Und das zeigt mir so ein bisschen, die Passion, die lässt bei Ihnen gar nicht nach, oder Frau Koch?
Nein, das ist ja auch alles wahnsinnig interessant, was in der Medizin passiert. Und dadurch, dass wir eben jede Woche senden und zu den verschiedensten Themen senden, bin ich gezwungen, und das ist also nicht nur ein Zwang, sondern es ist eine große Freude, mich auch in der Medizin auf dem Laufenden zu halten. Wie gesagt, was in der Medizin passiert, was heute gemacht werden kann, was vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, das macht große Freude, weil die Patienten eben doch davon profitieren.
Das ist natürlich so, dass man sich immer auf dem Laufenden halten muss. Es passiert so vieles in der Medizin. Und das ist natürlich für Sie wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Richtig. Ne? Auf der anderen Seite ist es eben so, dass durch diese doch zunehmende Kommerzialisierung des Gesundheitssystems, jetzt leider auch bei uns, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient eben in Gefahr ist, möchte ich fast sagen. 5 Minuten Medizin, finde ich, geht überhaupt nicht. Und darunter leiden die Patienten und es leiden aber auch die Ärzte darunter, nicht? Die Ausbildung ist eine andere. Man hat mal gelernt, was man mit Patienten macht, wie man sie untersucht, wie man eine Anamnese, also eine richtige Erzählung dessen, was vorher schon war, an Problemen macht und gestaltet. Das ist eben traurig, dass das jetzt irgendwie in den Hintergrund zu treten scheint. Ich sage, es ist noch nicht ganz so, weil es gibt ja auch in der Ärzteschaft Bestrebungen, diese sprechende Medizin wieder besser zu honorieren und damit eben den Ärzten zu ermöglichen, mit ihren Patienten zu reden.
Auch mal mehr zu erzählen als nur in 5 Minuten.
Und vor allem das ganze psychosoziale Umfeld der Patienten. Es ist ja so wahnsinnig wichtig zu erfassen, wie lebt dieser Patient? Was hat er für schwere Sorgen, über die er wahrscheinlich gar nicht reden würde, wenn ich ihn nicht danach fragen würde? Und in diesem Kontext kann ich dann anfangen, ihm Empfehlungen zu geben, wie er sich verhalten soll, was er nehmen soll und so weiter.
Mal abgesehen davon, dass ich als Patient auch vieles gar nicht verstehe und immer wieder nachfragen würde gerne, weil ich ja von Tuten und Blasen da gar keine Ahnung habe.
Es gibt natürlich das Internet,
aber
im Internet sind hervorragende Portale, die man also konsultieren kann. Wobei natürlich auch immer nur das Allgemeine gesagt wird, was man eben für sich anwenden kann. Aber es stimmt natürlich nie ganz auf das Individuum. Und andererseits gibt es natürlich dann die schauerlichsten Sachen.
Ja,
Scharlatane, kommerzielle Angebote und so weiter. Ist ganz schwer, da zu unterscheiden, was ist seriös, was ist nicht seriös.
Ja, das stimmt schon, obwohl ich natürlich auch immer ganz gerne mal erst google und mal schaue, was könnte es eigentlich sein.
Ja, schon richtig. Schon
das
richtig.
Macht man dann.
Nur, da muss man in die richtigen Portale gehen und sich nicht verführen lassen von irgendwelchen Leuten, die was verkaufen wollen, nicht?
Frau Koch, Sie haben jetzt nicht nur die Medizin im Kopf, sondern Sie haben auch 20 Jahre Schauspielerei hinter sich.
Das ist schon lange her.
Aber ist auch ein großes Kapitel. Und ich denke mir, das sind so zwei total unterschiedliche Welten. Haben Sie das selber auch so empfunden? Auf der einen Seite Glanz und Glamour, auf der anderen Seite dann ein Beruf zum Wohle der Menschheit?
Ja, das Glanz und Glamour habe ich gar nicht so empfunden.
Nicht?
Nee, das war mir auch nicht so wichtig. Was interessant war in der Sache, das war, dass ich eben sehr früh, das war ja in den 60er Jahren so, dass man da reisen konnte. Nicht? Ich galt als tropenfest und wurde dadurch immer besetzt bei Projekten, die also irgendwo im Fernosten oder in Afrika oder so weiter Außenaufnahmen hatten, weil ich also nicht gleich schreiend davongelaufen bin, wenn mal eine Schlange im Schminkraum war oder so. Ja, also gab es alles. Wie gesagt, das Reisen und die Tätigkeit, einen Film zu machen als Schauspielerin, das war schon auch interessant, vor allem, weil ich eben mit sehr interessanten Regisseuren arbeiten durfte. Nicht nur, aber auch, und es war schon schön, da herumzufahren, nach Hollywood zu kommen. Aber irgendwie wusste ich immer, ich bin im Grunde keine Schauspielerin, sondern ich will wieder zurück zur Medizin.
Ja,
diese ganzen 20 Jahre.
Haben Sie das gewusst, dass das mal wieder zurückgeht? Wir bleiben aber gleich noch so ein bisschen bei der Schauspielerei, obwohl ich weiß, dass das gar nicht so viel Platz in Ihrem Kopf im Moment mehr einnimmt.
Ist so weit weg.
Ist so weit weg, aber das holen wir zurück gleich hier auf der blauen Couch. Marianne Koch ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch, Ärztin, Medizinjournalistin, sehr erfolgreich auch mit dem Gesundheitsgespräch bei den Kollegen von Bayern 2. Aber jetzt lassen wir noch mal ganz kurz zurückschauen auf Ihre Schauspielkarriere, obwohl ich weiß, dass Sie da schon vieles abgehakt haben. Denken Sie da eigentlich nie dran, außer wenn jemand wie ich hier danach fragt?
Ja, also das Ganze ist natürlich ein Teil meiner Biografie, ganz ohne jeden Zweifel. Aber es hat in meiner Erinnerung nicht das Gewicht. Es ist alles ein bisschen vage, obwohl ich damals sicher auch Spaß hatte bei der ganzen Arbeit.
Sie haben ja ganz tolle, große Stars auch kennengelernt. Das war ja bei Ihnen ein Ding. Sie wurden nach Hollywood gerufen. Da haben Sie sich dann entschieden, auch Ihr Studium zunächst einmal ruhen zu lassen oder abzubrechen. Ne?
Ja.
Und dann kamen großartige Filme. Clint Eastwood, eine Legende. Ja. Da wollten Sie erst gar nicht mitspielen für eine Handvoll Dollar.
Ja, das stimmt.
Warum nicht?
Ja, weil das Ganze ist, wenn Sie den Film heute sehen, dann wissen Sie das auch, das Ganze ist ein großes Gemetzel. Und ich bekam dieses Treatment oder schon das Drehbuch, glaube ich, und habe gesagt, kommt nicht in Frage, mache ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil der Held ist doch auch ein Mörder, also was soll es? Und dann haben die mich, muss ich leider sagen, bestochen. So hohe Gage für damalige Verhältnisse, heute würden wir drüber lachen. Ja, und dann war es ganz schön zu arbeiten, vor allem, weil der Regisseur des Films, Sergio Leone, ein Italiener, ein ganz wunderbarer Typ war, muss man leider sagen, er ist verstorben. Der hat sehr, sehr gute Filme gemacht und er war als Person eben auch sowas von angenehm. Hatte immer eine riesen Entourage um sich herum, seine gesamte Familie hatte ich das Gefühl.
Aha.
Und dann hat er abends immer gesagt, Marianna, komm mit, wir gehen essen. Und dann sind wir eine Stunde oder was über die Hügel da nördlich von Rom gefahren, um an ein bestimmtes Fischrestaurant zu kommen. Mir hat es gut geschmeckt. Ich fand es nicht so besonders, aber damals wusste ich noch nicht, was gutes Essen ist. da habe ich mir gedacht, die spinnen, die Italiener, 2 Stunden Auto fahren, um zum Essen zu kommen. Gut, also in der Zwischenzeit bin ich ein bisschen weltläufiger geworden.
Ja, und jetzt müssen Sie mir aber sagen, Clint Eastwood, der ist ja immer noch im Geschäft und ist immer noch ein großer Hollywood-Star.
Ja, leider ist er politisch sehr nach rechts ausgewichen inzwischen. Und der war damals, als er besetzt wurde für eine Handvoll Dollar, war der ein vollkommen unbekannter Schauspieler, der nur 1 oder 2 B-Pictures da als Western B-Pictures in Amerika machte. Aber die großen Namen konnte sich damals die Produktion nicht leisten. Und der Sergio Leone eben hat gesagt, gut, dann versuchen wir es halt mit dem. Und wir waren sehr gespannt, die Crew. Und da kam also so ein großer, schlaksiger, blonder Mann, Anfang 30, der sich dann da so hingestellt hat und so getan hatte, als würde er Schauspielern. Das heißt, er hat gar nichts gemacht.
Ach so.
Dann haben wir gedacht, naja, das war vielleicht die Probe, ja. Jetzt, wenn es richtig losgeht, muss er ja schon was machen oder so. Mhm. Hat er nicht. Und dann dachte man, um Gottes Willen, was wird denn das für ein Film? Und dann, 2 Tage später, haben wir die Muster gesehen. Und dann saßen wir da drin und dann kam diese Szene. Und dann auf einmal hat dieser Clint Eastwood da eine Ausstrahlung gehabt. Dann wusste man, der braucht nichts zu machen. Das ist eine Eigenschaft, die haben manche Schauspieler, manche haben es überhaupt nicht, obwohl sie gute Schauspieler sind. Und dieses Präsentsein im Film, eine Eigenschaft, die man nicht analysieren kann. Warum ist das so? Warum ist es nicht bei anderen? Gut, also jedenfalls wusste man dann, okay, gute Besetzung. Und der war auch sehr, sehr nett, muss man sagen. Ja.
Also man kommt sich ja auch näher.
Ja, man ist abends zusammengesessen da beim Abendessen und so. Und war sehr bescheiden und nett, hat nur gesagt, ich weiß ganz genau, ich werde eines Tages Regie führen wollen.
Das hat er schon gewusst
und das hat er gemacht. Und er hat ja teilweise hervorragende Filme gemacht. Ne?
Genau, so ist das. Ja. Jetzt habe ich hier einen Lebenslauf für Sie, Frau Koch. Den hat meine Redakteurin zusammengestellt. Und ich würde Sie bitten, diesen Lebenslauf einmal vorzulesen.
Ich heiße Marianne Koch und ich liebe meinen Beruf. Schon als Kind wusste ich, dass ich einmal Ärztin sein will. Lange ist mir alles zugeflogen, die guten Leistungen in der Schule genauso wie die Karriere als Schauspielerin. Viele sahen in mir einen Filmstar, aber für mich waren die 20 Jahre beim Film nicht mehr als ein spannendes Hobby. Ein bisschen mehr vielleicht, aber im Prinzip stimmt das. Später musste ich spüren, dass das Leben nicht ganz so leicht ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe ich mir das vorgestellt? Nein, aber es stimmt schon, dass ich diese ersten 20, 25 Jahre unglaubliches Glück hatte. Auch während des Krieges, meine Mutter hat dafür gesorgt, dass wir nicht Angst hatten, wenn wir in den Luftschutzkeller mussten und all das. Also es war eine relativ unbeschwerte Kindheit, soweit man das während des Krieges sagen kann. Nicht? Ja. Die Bomben fielen schon auch um unser Haus herum.
Sie waren 13, als der Krieg zu Ende ging.
Richtig. Ja? Aber ich bin ohne diese Traumata aus dem Krieg herausgekommen. Mhm. Es geht hier weiter. Die Arbeit als Ärztin im Krankenhaus, in meiner eigenen Praxis oder im Radio hat mich immer erfüllt und tut es immer noch. Fit halten mich die Recherche für meine Sendungen, genauso wie die Spaziergänge mit meinem Hund. Ja, meine Kinder, mein 1er Staatsexamen und die Begegnung mit meinem jetzigen Lebensgefährten waren das größte Glück in meinem Leben. Das stimmt.
Das können wir unterstreichen, das ist sehr schön. Ich komme noch mal ganz kurz zurück. Sie haben diese Schauspielerei jetzt nicht so super verfolgt von sich aus. Also bei Ihnen hat man so das Gefühl, Sie haben das einfach so passieren lassen, weil es Ihnen auch angeboten wurde. Das kann auch vielleicht das Erfolgsrezept gewesen sein, oder?
Also ich denke, diese erste Rolle, die ich da bekam und aus der dann alles andere sozusagen erwuchs, das hat wohl damit zusammengehängt, dass ich ja wusste, was ich werden wollte. Ich habe damals gejobbt in den Semesterferien. In der Nähe bei uns ist die Bavaria Film gewesen. Und ich war da im Kopierwerk und habe Film aufgerollt und geputzt und solche Sachen. Halt, was man so macht als Student. Und da hat mich eine Fotografin gesehen und hat gesagt, oh, wir suchen genau so einen Typ wie Sie. Wir suchen schon so lange. Wollen Sie sich nicht vorstellen? Oh, ja, war ich neugierig. Und ich war natürlich, heute würde man sagen, cool, weil war lustig, das alles mal mitzumachen, aber ich hatte ja meinen Beruf. Und dann bekam ich diese Rolle, wahrscheinlich nur deshalb, weil ich eben nicht so wild dahinterher war. Und daraus hat sich dann alles andere entwickelt.
Also wenn man nicht so mit dem Kopf durch die Wand was machen möchte, ja, ist es
doch
vielleicht besser, ne?
Ja, na, weiß ich nicht. Es war halt damals irgendwie das Richtige, aber eigentlich muss man schon mit dem Kopf durch die Wand was wollen, wenn man etwas durchsetzen ja. will und etwas haben will.
Ja, und ja. im Grunde genommen haben Sie es dann bei der Medizin ja gemacht, weil das war ja gar nicht so einfach, da wieder einzusteigen. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen. Frau Koch, wenn man so von einer Welt in die andere springt, so wie Sie das gemacht haben eigentlich, erst mal Medizinstudium, dann Schauspielerei, dann wieder zurück zum Medizinstudium. Wie war das da? Hatten Sie anfangs Probleme, dass man Sie nicht ernst genommen hat, dass man gesagt hat, Mensch, die Schauspielerin, was will die hier im Hörsaal?
Ich war natürlich ziemlich bekannt damals und ich kam mir wirklich vor wie die berühmte bunte Kuh, die da herumläuft. Und am Anfang war es sicher auch so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ja dann alle 20 Jahre jünger waren, ja, dass die gedacht haben, was macht die Alte hier? Aber das hat nicht sehr lange gedauert, weil sie gemerkt haben, dass es mir ernst ist, dass ich wie sie vor den Klausuren gezittert habe, dass ich um 8 Uhr in der Chirurgievorlesung saß, wie sie auch. Und dann habe ich mich zusammengetan. Damals hat man Examen ja noch so in so Dreiergruppen gemacht. Ah, ich muss sagen, dass ich das Physikum noch vor der Filmkarriere geschafft hatte.
Das wurde angerechnet. Das
wurde angerechnet, ja. Und dann waren wir so eine ganz prima Gruppe. Eine sehr nette, ja heute auch natürlich Medizinerin, die aber schon ein Pharmaziestudium hinter sich hatte, also auch ein bisschen älter war. Die wurde meine Freundin, ist sie heute noch. Und wir haben uns dann so im Hörsaal umgeschaut und sagten, in so einer Examensgruppe ist gut, wenn zwei gute, angenehme Männer dabei sind. Mhm. Und haben natürlich auf die schneidigen Skifahrer und so verzichtet.
Die lernen nicht genug, ne?
Die lernen vielleicht auch, aber es war halt nicht so, dass wir die wollten. Und wir hatten dann eine ganz reizende Gruppe und haben alle vier eine einzelne Staatsexamen gemacht.
Wahnsinn.
Und das heißt was.
Das heißt allerdings
da
was.
Da waren wir vielleicht stolz.
Das hört sich nach sehr viel Disziplin auch an und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Ja, mit 12 wollte sie schon Ärztin werden und hat da schon ihren Bruder verarztet im Spiel. Mein Gast heute, die Marianne Koch auf der blauen Couch. Sie haben ja auch einiges im Fernsehen gemacht. Sie waren im Rateteam von Robert Lemke zum Beispiel. Sie haben
lange Jahre.
Mhm. Sie haben eine Talkshow auch selber gehabt, 3 nach 9.
Das war wunderbar damals. Das war sehr, sehr improvisiert. Nicht mehr ganz so, ja, wie soll ich sagen, so durchorganisiert, wie die Sendung heute ist, sondern das war wild. Und wir konnten improvisieren, wie wir wollten. Ach ja, dann war natürlich keine Security oder sowas da, sondern mal ist auch so eine Gruppe von Autonomen da ins Studio reingestürmt und hat gesagt, wir wollen hier mitdiskutieren.
Ach.
Man hat nicht etwa Polizei gerufen oder so. Man hat gesagt, ja, da drüben ist noch ein Tisch frei, setzt euch hin, es kommt gleich jemand und redet mit euch. Und so war's.
Das hört sich toll an.
Ja, es hört sich toll an. Es war auch toll. Es war Open End, das heißt, man konnte überziehen, wie man wollte. Es war halt noch der Anfang des Fernsehens.
Ja, nicht? Aber sehr spannend dann auch, sehr den spannend, Sie da miterlebt haben. Da kommt das auch her, dass Sie Dinge so wunderbar erklären können für uns Laien, sage ich mal. Weil wir ja vieles überhaupt nicht verstehen. Das ist ja für uns alles ein böhmisches Dorf, was manchmal da auf uns runterprasselt von den Ärzten.
Ich finde das so traurig.
Ja.
Erstens mal ist es wohl so, dass in der Schule menschlicher Körper und so weiter, das wird sicher irgendwann mal durchgenommen, aber zu einem Zeitpunkt, wo die Jugendlichen, die Kinder, muss man sagen, überhaupt noch kein Interesse dran haben. Ich war auch in meiner Praxis wirklich verblüfft, dass die Leute nicht wussten, wo ihre Organe sitzen. Und zwar unterschiedslos, ob das jemand war, der also gerade mit 14 aus der Schule kam oder ein Universitätsprofessor,
ja,
wenn er nicht gerade Mediziner war.
Mhm.
Und ich denke, ja, also beigebracht, wie man auch komplizierte Zusammenhänge, medizinische komplizierte Zusammenhänge so erläutert, dass sie verstanden werden, haben mir meine Patienten, als ich die Praxis hatte. Weil ich wollte unbedingt, dass sie verstehen, was ich sage. Und dann sah ich diesen leeren Blick, wenn ich so die übliche Medizinas war da.
Ja.
Das heißt, ich habe mich dann sehr, sehr bemüht, denen beizubringen, worum es geht. und bin eigentlich dann erst zufrieden gewesen, als ich gemerkt habe, die haben es kapiert. Ja,
aber das ist der springende Punkt, finde ich, Frau Koch. Für jeden, der jetzt zuhört, der sagt, Mensch, beim nächsten Arztbesuch, dann ist es wieder so, der hat keine Zeit für mich, ich kann keine Fragen stellen, der möchte mir nichts erklären, weil er hopp hopp alles macht. Das ist eigentlich das Dilemma, ne?
Und das Dilemma auch für die Ärzte. Denn natürlich ist es so, wenn ein Patient verstanden hat, worum es geht, wie die Prognose ist, wovor sie sich hüten müssen, was sie umstellen müssen in ihrem Leben, alles Mögliche. Und warum sie die und die Medikamente bekommen, wenn die das verstanden haben, dann ist natürlich die Chance, dass alles gut wirkt und dass sie schneller gesund werden, viel, viel höher, als wenn sie so brav, ja, der Doktor hat zwar gesagt, ich weiß nicht warum, aber gut, ich nehme es jetzt.
Ich weiß nicht warum, das ist genau der Satz, der immer wieder fällt.
Ne? Ja, das heißt, da sind kleinste Dinge, wie zum Beispiel die Farbe einer Tablette oder wie die Praxis aussieht oder die Freundlichkeit der Helferinnen, aber vor allem die Art und Weise, wie der Arzt mich wahrnimmt und wie er mich ernst nimmt. Das sind die Dinge, die zählen.
Sie haben sehr viele Bücher schon geschrieben auch.
Einige.
Einige. Ja. Auch ein Vorsorgebuch, wie Sie Körper und Seele gesund halten. Und das, finde ich, ist auch wieder so ein Ding, dass die Ärzte manchmal nur ihren Fachbereich sehen und nicht den Menschen als Ganzes und auch nicht die Seele mit betrachten. Ja? Das ist auch irgendwie manchmal für einen Patienten nicht verständlich. Man ist ja ein Gesamtkunstwerk
sozusagen,
und nicht nur an der einen Stelle hat man was, sondern das gehört ja irgendwie zusammen. Ne?
Also dass die Fachärzte, die eine Überweisung bekommen, schauen Sie mal nach, wie das Kniegelenk ausschaut und so, dass die nicht dann eine psychologische Anamnese machen, das ist klar. Aber die Hausärzte, und die tun das ja auch in hohem Maße, vielleicht nicht mehr alle, aber doch sehr viele.
Sie versuchen das im Rahmen der Zeit, die Ihnen da auch bleibt, ne? Weil das ist ja auch ein Korsett, was ziemlich streng ist, dass das ein bisschen fluppen muss am Tag.
Also viel schlimmer ist es in den Krankenhäusern, wo inzwischen leider in vielen Krankenhäusern der geschäftsführende Manager mehr zu sagen hat über die Patienten, was mit denen geschehen soll, als der ärztliche Direktor. Ich übertreibe jetzt, weiß ich schon, aber dass da ein riesiger Einfluss des Kommerzes über das ist, was die Ärzte tun sollen, das ist natürlich bitter. Und vor allem dort, wo es drauf ankommt, wo es den Leuten ja wirklich schlecht geht, dass dort eben nicht genug Zeit ist, sowohl vom Pflegepersonal als auch von den Ärzten her, sich mal wirklich zu kümmern. Ja. Ich habe da einen wunderbaren Lehrer gehabt, den gibt es Gott sei Dank heute noch, Professor Lüthin. Der hat uns Assistenten auf dem Flur stehen lassen, hat gesagt, ich komme dann gleich wieder, ist in das Zimmer reingegangen, wo ein Schwerstkranker war, vielleicht ein Krebskranker oder so, hat sich bei dem ans Bett gesetzt, hat mit dem geredet. Es verging 20 Minuten, halbe Stunde, kam ich wieder raus. Ja, und dann sah man, dass dieser Kranke leuchtende Augen hatte und das Gefühl hatte, es ist vielleicht schlecht, wie es um mich steht, aber es gibt Hoffnung und es gibt auch die Möglichkeit, Schmerz zu lindern, alles das. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Also Gesundheitssystem, das wäre ein weites Feld, was da zu beackern wäre. Da können wir jetzt nicht tiefer noch reinstoßen. Nee. Aber wir werden gleich noch ein bisschen erfahren von der Marianne Koch, die heute hier mein Gast ist. Mein Gast heute, die Ärztin und Medizinjournalistin Marianne Koch. Mittendrin in ihrer Karriere als Medizinerin hat sie einfach mal eine Auszeit genommen für 20 Jahre und hat mal ganz kurz einen erfolgreichen Filmstar gemacht. Ja. Und dann ist sie wieder zurückgekehrt. Frau Koch, Sie haben 4 Enkelkinder. Ja. Haben Sie denen schon ein Arztköfferchen geschenkt?
Nein, habe ich nicht. Bei einer meiner beiden Enkeltöchter brauche ich es auch nicht, weil die Operationsassistentin ist. Die kann sich selber ihr Arztköfferchen
zusammenstellen.
Und die anderen zwei sind in der IT-Branche. Und die Jüngste, die in Kalifornien in der Columbia University in New York studiert, die braucht das, glaube ich, auch nicht.
Die braucht es auch nicht, okay. Ja, Sie selber haben ganz früh angefangen zu praktizieren, wenn ich das so sagen darf, an Ihrem Bruder. Der war Objekt der Begierde für Sie als Patient.
Es gibt ein Foto, wo ich ihm überall Verbände anlege.
Ja?
Ich wundere mich, dass er überhaupt noch atmen konnte.
Er hat es überlebt.
Er hat es überlebt, ja.
Sie haben eben schon gesagt, im Lebenslauf, und das fand ich sehr interessant, Ihre Kindheit war sehr prägend. Sie waren sehr selbstständig früh schon und ihre Mutter war eine sehr starke, emanzipierte Person. Die hat sie auch geprägt mit ihrer großen Liebe und auch damit, dass sie sie sehr beschützt hat zu einer Zeit, wo es sehr schwierig war, nämlich Kriegsende, was sie mit 13 dann erlebt haben. Der Krieg vorher, das war eine schwierige Zeit. Ne?
Waren sehr schwierige Zeiten. Also meine Mutter lebt natürlich nicht mehr, sie ist Gott sei Dank sehr alt geworden. Ich kann nur sagen, es ist bewundernswert, wie sie das mit ihren beiden Kindern gemacht hat. Und vor allem, was ich ihr unendlich verdanke und heute noch sehr hoch schätze, ist, sie hat uns Kinder immer wissen lassen, oh, ihr seid ganz tolle Kinder, aus euch wird in jedem Fall was. Auch wenn man mal also Blödsinn gemacht hat, macht jedes Kind und so. Diese Art von Aufbau des Selbstwertgefühls, das ist etwas, was man, glaube ich, gar nicht hoch genug schätzen kann. Dass Kinder mit dem Gefühl aufwachsen, ja, es gibt andere tolle Leute, aber ich bin auch jemand Tolles. Ja. Das ist, da neigt man natürlich sehr leicht zur Überschätzung, aber wie es so ist, das Leben stutzt einem dann schon wieder zurecht. Aber ich denke, wenn man Kindern nicht das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind, dass sie prima sind, nicht nur, wenn sie Einser nach Hause bringen oder gut in der Schule sind, sondern dass sie überhaupt liebenswerte, tolle Personen sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Ja, Selbstvertrauen stärken bei den kleinen Menschen, die ja da auf die Welt dann losgelassen werden und sich selber da auch behaupten müssen. Ne?
Ja, da haben Sie recht. Ich war sehr schnell sehr selbstständig. Das war damals auch so, da fuhr man halt mit der Straßenbahn, wir haben da in Gesselgasteig gewohnt, fuhr man halt mit der Straßenbahn in die Innenstadt, in die Schule und wieder zurück. Und am Abend bin ich dann ins Theater gefahren mit 11 und 12 Jahren.
Ja?
Ja, um irgendwo auf irgendeinem Stehplatz da in der Oper dazuzuhören, fand es ganz, ganz toll. Da gab es immer so Schülertickets und das habe ich halt wahnsinnig gern gemacht. Da hat sich auch kein Mensch drum gekümmert, ob ich dann um 10 oder 10:30 mit der Straßenbahn nach Hause kam oder so. Meine Mutter auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich geängstigt hat, aber eigentlich nicht. Das war auch damals sehr viel einfacher als heute.
Das sollten manche Helikoptermütter mal hören, ja, dass das auch geht, dass man kein großes Geschiss macht um seine Kinder.
Aber ich gebe schon zu, damals war es ungefährlicher.
Ich habe in den Lebenslinien gesehen, Frau Koch, dass Sie Ihren leiblichen Vater erst sehr spät kennengelernt haben. Da waren Sie schon 30, ne?
Da war ich in Hollywood, ja. Er war Arzt in Los Angeles. Meine Eltern, also meine Mutter und er, sind ja dann später auch zusammengekommen in hohem Alter, höherem Alter. Und er hat dann noch 2 Jahre in München gelebt, also ich habe ihn schon auch gut kennengelernt.
Das ist schön, wenn das Leben dann doch so eine Kurve nimmt und der Kreis sich irgendwie dann doch schließt. Ich habe so das Gefühl, dass Sie schon ein Mensch sind, der sehr diszipliniert auch seine Pläne so durchzieht. Sind Sie auch jemand, der mal alle 5 gerade sein lassen kann, der auch mal die Seele so richtig baumeln lassen kann?
Wenn Sie meinen Arbeitszimmer sehen würden, dann würden Sie völlig anders reden.
Wie würde ich dann reden?
Ob ich wirklich so ein chaotischer Mensch sei oder nicht.
Sieht es chaotisch aus,
da? Absolut chaotisch, ja. Aber gut, ich weiß ungefähr, wo alles ist. Ja. Ja. Das schon. Aber es ist halt ziemlich viel, was so auf einen zukommt. Und ich habe 5 oder 6 internationale medizinische Zeitschriften abonniert, in deren Archive ich dann wieder schauen kann. Schaue ich lange in die Archive, komme ich nicht dazu, die Post zu beantworten und so weiter. Also ich kann schon sehr gut abschalten.
Marianne Koch, jetzt ist die Zeit schon wieder vorüber. Das geht wie im Flug, finde ich, wenn jemand so schön erzählt, auch wie Sie. Sie sind fit wie ein Turnschuh. Wie Sie mir da gegenüber sitzen, kann ich nur sagen, Hut ab.
Dankeschön.
Haben Sie vielleicht 3 Tipps zum Schluss, die Sie selber beherzigen, wo Sie sagen, wenn Sie darauf achten, dann ist das ein guter Weg, auch gesund zu bleiben?
Das sind die Ratschläge, die Sie überall hören können, nämlich Bewegung ist unglaublich wichtig. Ich habe irgendwann mal gesagt, man müsste eigentlich Dackel auf Krankenschein bekommen.
Schön.
Ja, weil wenn Sie einen Hund haben, dann schaut er Sie so an, dass Sie gar nicht anders können, als auch beim Regen rauszugehen. Also täglich Bewegung. Und dass man sich vernünftig ernähren soll. Viel Gemüse und Obst und nicht so sehr viel Schweinshaxen. Gerne mal, ja. Aber in der Richtung auf Mittelmeerküche ernähren soll, das ist der 2. Rat. Und der 3, Spaß am Leben oder Freude, das wird einem halt nicht immer geschenkt. Aber die seelische Verfasstheit ist halt schon wahnsinnig wichtig. Und da hilft es natürlich, wenn man prima Familie hat.
Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Das ist sehr, sehr schade. Ja, Frau Koch, ich könnte mit Ihnen noch weiterreden. Ja. Das war toll, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Koch.
Ich danke Ihnen vielmals.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr. Die besten Podcasts von Bayern 1.